Der Herr sei mit dir. Ich hoffe, diesen Satz hast du schon einmal gehört. Der Herr sei mit dir. Gott sei mit dir. Und ich hoffe, du verstehst, es ist nicht nur irgendwie eine christliche Art, Tschüss zu sagen, sondern es ist ein Segenswunsch. Gott segne dich mit seiner Gegenwart. Der Herr sei mit dir. Doch ihr Kinder, wenn ich frage, wo ist Gott? Welche Antwort habt ihr gelernt? Wo ist Gott? Wer weiß das? Gideon. Im Himmel. Und Ariel, weißt du noch? Gott ist überall. Gott ist überall. Das bedeutet, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist nicht beschränkt auf einen Ort und wenn er an einem Ort ist, dann kann er bei dem anderen nicht sein. Gott ist überall. Nichts ist vor ihm verborgen. Nichts ist außerhalb seiner Reichweite. Er herrscht über die ganze Welt. Und das ganze Universum kann ihn gar nicht fassen. So groß und mächtig ist er. Doch Gott ist nicht nur hoch erhaben und herrscht souverän. Die Bibel zeigt uns gleichzeitig auf, dass dieser erhabene Gott beschlossen hat, in dieser Welt, in seiner Schöpfung zu handeln, zu lenken, zu bewahren, zu führen und seinen Ratschluss, seine Ziele auszuführen. Und dazu tritt Gott in direkte Beziehung zu den Menschen. Ja, er verbündet sich mit den Menschen. Er tritt in eine Beziehung zu den Menschen und steht uns persönlich bei im Leben. Das bedeutet, dieser große Gott, er gibt Acht auf uns. Er kümmert sich um uns, um die Gläubigen. Ja, durch den Glauben ist Gott mit uns. In unserem heutigen Bibeltext betont Mose ganz ausdrücklich und wiederholt, der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Und Mose meint damit nicht, ja, Gott war eben auch da, so wie er eben überall ist. Das ganze Universum erfüllt und natürlich, dann war er halt auch mit Josef. Nein, er war in einer besonderen Weise, in einer besonderen Gnade, in einer besonderen Nähe bei Josef. Gott stand ihm persönlich bei. Der Herr war mit Josef. Und darum lautet unser Thema heute, der Herr sei mit dir. Der Herr sei mit dir. Und unser erster Punkt, er lautet, der Herr war mit Josef bei der Arbeit. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 39 die ersten 6 Verse. 1. Mose Kapitel 39 ab Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs, und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Josef ist gerade einmal 17 Jahre alt. Und von einem Tag auf den anderen hat er alles verloren, was ihm wichtig war. Seine Familie, seine Heimat, seinen Besitz seine Arbeit als Hirte, die Fürsorge und Liebe seines Vaters. Und er wurde verkauft von seinen neidischen und herzlosen Brüdern, erst an die ismailitischen Sklavenhändler, die ihn bis nach Ägypten hinabgeführt haben und von ihnen wiederum in Ägypten auf dem Sklavenmarkt wie Vieh angeboten. Was für eine grausame, eine schreckliche, trostlose Erfahrung. Josef war voller Angst, berichten seine Brüder später, und er flehte sie um Gnade an, aber er fand keine Hilfe, kein Mitleid. Nicht einmal von seiner eigenen Familie. Er war völlig verlassen. Von allen verlassen. Verschleppt in ein fremdes Land. Der Herr aber war mit Josef. Der Herr, es ist hier in Großbuchstaben geschrieben. Das heißt, hier steht der Name Jahwe, der Name Gottes des Bundes. Der Gott, der mit Abraham und seinem Nachkommen einen Bund beschlossen hat und gesagt hat, seinen Nachkommen, er wird sie segnen. Und er wird sie zum Segen für alle Völker gebrauchen. Und aus dieser Familie soll der große Retter kommen, der den Fluch der Sünde besiegen wird. Und die Menschen wieder in Frieden in die Gegenwart Gottes führen wird. Der Herr aber war mit Josef. Er war von allen verlassen, von allem, was er kannte, getrennt. Er war in Ägypten, einem fremden Land. Doch der Herr war da mit ihm. Der Herr hat ihn nicht verlassen. Was bedeutet das in der Situation von Josef? Das klingt so schön, aber was bedeutet das eigentlich genau hier, in dieser Geschichte? Zum einen wurde sich Josef dieser Nähe Gottes bewusst. Alles, was wir in diesem Kapitel lesen, zeigt uns, Josef handelte und er lebte so, wie er es tat, weil er sich der Nähe des Herrn bewusst war. Gerade in dem Moment, wo wir schreien würden, Gott, wo bist du nur? Hast du mich verlassen? Da bemerkte Josef, ich bin von allem verlassen, aber der Herr ist mit mir. Der Herr ist bei mir. Die Nähe und Gegenwart Gottes war eine Gewissheit, eine Überzeugung von Josef. Er merkte, er erfuhr, der Herr ist mit mir. Auch wenn die Lage bedrohlich, bedrückend und schwer ist. Josef vertraute und hoffte darauf, dass der Herr, der ihm nahe ist, auch der Herr ist, der alles in Kontrolle hat. In 5. Mose 31, Vers 8, da sagt Mose zu Josua, der seinen Dienst fortsetzen soll, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Eine herrliche Aussage. Und das alles ist in der Nähe Gottes enthalten. Das, was Mose hier dem Josua zusagt, es ist das, was die Nähe Gottes umschließt. Er geht dir voran, das heißt, er führt deinen Weg. Er ist es selbst mit dir und er wird dich niemals verlassen. Das ist eine große Ermutigung. Wenn wir uns dessen bewusst werden, dann müssen wir uns nicht fürchten, dann müssen wir nicht hoffnungslos werden. Die Führung Gottes sehen wir auch in einigen Hinweisen hier im Leben von Josef. Schon am Ende von Kapitel 37 und dann hier am Anfang in den ersten Versen unseres Predigtextes lesen wir nicht nur den Namen des Mannes, der ihn gekauft hat, Potiphar, sondern Mose listet auch seinen Titel auf. Ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter. Warum macht Mose das? Nun, der Mann, der Josef kaufte, war einer der höchsten Beamten des Pharao. Derjenige, der ihm besonders nahe stand, der oberste Leibwächter, und er war ein Ägypter. All dies ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Das ist alles kein Zufall, sondern Gott lenkt die Wege Josefs genau so, dass er in das Umfeld des Pharaos gebracht wird, damit er in Ägypten den Rettungsauftrag Gottes ausführt und seine Familie rettet und ihr dient, die Familie, die ihn verworfen hat. Außerdem lesen wir, er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Es gab für einen Sklaven in Ägypten zwei Optionen. Die Mehrheit der Sklaven wurden als billige Arbeiter auf dem Feld und für den Bau verwendet. Ihre Lebenserwartung war äußerst gering. Schlimmer noch als in Katar bei den Stadionbauten. Und die anderen, sie wurden als Haussklaven eingesetzt. Das war auch schwere und unfreie Arbeit, aber wesentlich gesünder und sicherer. Josef blieb im Haus, lesen wir hier. Josef wird so ein Haussklave. Potiphar, er hatte auch Felder, aber Josef blieb im Haus. Und der Herr war mit ihm. Gott ging ihm nicht nur voran und lenkte genau die Wege, zu wem er kommen wird, in das Umfeld des Pharaos, zu dem Obersten der Leibwächter. Er lenkt ihn auch dahin, dass er in das Haus kommt, wo er einen Verwaltungsdienst bekommt. Und Gott ging ihm so voran, dass all diese scheinbaren Irrwege doch zu einem guten Ziel führen. Aber nicht nur das, Josef erlebte auch die Nähe Gottes. Nun, die Tatsache, dass Gott ihm voranging und dass all das kein Zufall ist und dass all das zu einem guten Ziel führt, das wird Josef noch nicht erkannt haben. Die Vorsehung Gottes ist oftmals erst in der Rücksicht, im Zurückblicken erkennbar. Aber wenn wir lesen, der Herr war mit Josef, dann bedeutet das auch, Josef hatte Gemeinschaft mit Gott. Er betete zu Gott, er vertraute sich ihm an, er erlebte, wie der Herr sein Herz mit Frieden und Hoffnung füllt, selbst in diesem fremden Land Ägypten. Gott hat mich nicht verworfen. Könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig diese Gewissheit ist für Josef? Gott ist hier. Ich kann sogar an diesem Ort, in diesem Sklavenstand, kann ich Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Gott ist bei mir. Er kümmert sich um mich. Er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Der Herr war mit Josef. Darum konnte er auch seine niedrige und beständige Arbeit gut ausführen. Wir lesen, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Er konnte seine Aufgaben so ausführen, wie es gut und nützlich war. Es gelang ihm. Er hatte Erfolg. Er war ein Mann des Vorankommens. Er tat nicht nur das Nötigste, sobald jemand ihn sah, sondern was er machte, das machte er alles mit Fleiß und mit Ausdauer und mit Kraft und mit Ordnung. Der Herr war mit Josef. Und das wurde sogar so sichtbar, es wurde ein Zeugnis für Potiphar. Eine beeindruckende Erklärung. Als nun sein Herr sah, dass der Herr, dass Gott mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Potiphar sah, dass der lebendige Gott mit Josef war. Nicht nur, weil ihm alles gelang, nein, dann würde man vielleicht denken, dass er ihn einfach für klug und geschickt hält. Nee, wahrscheinlich war es Josefs Charakter. Josef blieb demütig. Er wurde nicht stolz über seine Erfolge. Er blieb respektvoll und fleißig. Wahrscheinlich erzählte er sogar von seinem Gott, dem er alle Ehre gab für den Erfolg, den er hatte. Und dabei erfüllte er alle seine Verantwortungsbereiche vorbildlich. und suchte nicht nur nach seinem eigenen Nutzen, sondern den Erfolg der Arbeit. Er wollte ordentlich leben. Und ich stelle mir vor, es war so auffällig, wie Josef sich verhielt. Es war so ein Unterschied von der Art und Weise, wie er arbeitete, im Gegensatz zu all den anderen Sklaven im Haus. Er lästerte nicht. Er stahl nicht. Er arbeitete nicht nur, wenn andere es sahen. Er hatte eine Einstellung zur Arbeit, die absolut außergewöhnlich war. Gott wirkte dies in Josef. Und damit gab er Josef auch Gunst, also ein Ansehen, eine Zuneigung, ein Wohlgefallen von seinem Herrn Potiphar. Josef war sogar so vertrauenswürdig, dass der Hausherr ihm alle Aufsicht und Verantwortung überträgt. Das heißt hier, er bediente ihn persönlich. Josef wurde zur rechten Hand von Potiphar. Potiphar brauchte sich zu Hause nur um seine privaten Angelegenheiten kümmern, weil Josef die ganze Arbeit so gut und sorgfältig verwaltete. Er achtete auf alles. Er sorgte dafür, dass alle anderen Sklaven, dass alle anderen Diener das tun, was sie sollten. Er ordnete an, wenn irgendwas bestellt werden musste, wenn irgendwas gekauft werden musste, wenn irgendwas geregelt werden musste. Potiphar, er kam nach seiner Arbeit nach Hause, er musste sich um nichts mehr kümmern. Das heißt hier außer, dass er das Brot noch essen musste, was er hatte. Der Herr war mit Josef. Es äußert sich zuletzt auch in dem Segen, der er für andere ist. Vers 5 lesen wir, und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Josef war genügsam. Stellt euch vor, er konnte arbeiten, obwohl er selbst nicht am Gewinn beteiligt war. Er arbeitete nicht nur für Lohn, sondern aus der Überzeugung, dass es dem Herrn, der mit ihm ist, Gott, der mit ihm ist, gefällt, wenn er treu und zuverlässig arbeitet und dient. Trotz dieser niedrigen und eigentlich menschenverachtenden Umstände. Und Gott gibt Potiphar ein Zeichen seiner allgemeinen Gnade. Um Josefs Willen segnet er Potiphar bei allem, was er besitzt, sowohl im Haus als auch auf den Feldern Potiphars. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht ging es gerade in den Jahren zuvor mit Potiphars Wohlstand ziemlich bergab. Irgendwie klappte nicht so richtig. Und kaum arbeitet Josef da. Und plötzlich gelingt alles. Plötzlich bringt alles Frucht. Plötzlich gibt es gar nicht mehr die Probleme, die es vorher gab. Und Potiphar merkt, hier liegt ein Segen auf diesem jungen Mann. Der Gläubige wird zum Segen für sein Umfeld. Nun, wenn wir also sagen, der Herr sei mit dir, dann meinen wir damit, der Herr lasse dir seine persönliche Gegenwart bewusst werden. Und der Herr schenke dir die Kraft und auch die Gesinnung, dass du deine Aufgaben und dass du deine Verantwortungen zum Segen ausführen kannst. Der Herr sei mit dir. Nun, wirtschaftlicher Erfolg ist nicht das Zeichen dafür, der Beweis dafür, dass der Herr mit dir ist. Wenn eine Firma pleite geht, dann heißt es nicht, es war halt kein Christ mehr unter Vertrag, deswegen ist es pleite gegangen, oder so einfach ist die Rechnung nicht. Aber wenn der Herr mit dir ist, dann bedeutet es, egal wie langweilig oder niedrig deine Arbeit ist, der Herr kann es dennoch zum Segen für dich und andere gebrauchen. Durch die Weise, wie du arbeitest. Du bist ein Mann oder eine Frau des Vorankommens, denn mit der Arbeit arbeitet der Herr auch an dir und kann dich zum Segen setzen. Und wenn der Herr mit dir ist, dann arbeitest du mit einer anderen Gesinnung, mit einer anderen Einstellung, die auffällig sein kann. Ja, die auffällig sein soll. Der Apostel Paulus, er schreibt an die Sklaven, die zur Gemeinde in Kolosse gehörten. In Kolosse 3, Vers 22 bis 24. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Nicht in Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Der Herr ist mit dir. Diene und arbeite im Blick darauf, dass der Herr mit dir ist. Dass du dem Herrn dienst. Auch wenn dein Chef dich nicht befördert oder dir keine Gehaltserhöhung gibt, arbeite so, dass Jesus Christus, dein Herr, Gefallen daran hat. Und er wird es nicht missachten. Er wird es nicht missachten. Er weiß, dich zu segnen und dich zum Segen zu setzen, wie es gut ist und seinem weisen Plan entspricht. In Josef sehen wir darin einen Vorschatten auf Jesus Christus selbst, auf Gott, der Mensch wurde. Die Bibel berichtet, in Jesus kam der ewige Sohn, der Liebling des Vaters, auf diese Erde. Der gab all seine Herrlichkeit auf und wurde wie ein niedriger Sklave. Ja, er nahm Knechtsgestalt an, heißt es. Und er führte seinen Dienst so aus, wie Gott es ihm bestimmte. Er war gehorsam, ja gehorsam, bis zum Tod am Kreuz. Jesus sagt, der Sohn des Menschen, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat den Auftrag mit großer Hingabe erfüllt, damit andere durch ihn, ja um seinetwillen, von Gott gesegnet werden mit ewigem Leben. Dieser Herr, ist er mit dir? Äußert sich die Gegenwart des Herrn Jesus Christus in deinem Leben, in der Weise, wie du arbeitest, in der Weise, wie du dienst? Zweitens, der Herr war mit Josef in Versuchung. Hier lesen wir die Verse 7 bis 19. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis der Herr, sein Herr nach Hause kam. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten, der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan. da entbrannte sein Zorn. Potiphars Frau bringt Josef in eine außerordentlich schwierige Lage. Josef ist zu der Zeit etwa 27 Jahre. Seit 10 Jahren dient er in dem Haus und hat durch Gottes Gunst eine verantwortungsvolle und gute Position erhalten. Er wurde zum persönlichen Assistenten Potiphars. Doch dessen Frau findet Gefallen an ihm. Er war ein hübscher junger Mann. Und sie fordert ihn auf, mit ihr zu schlafen. Sie versucht, ihn zu überreden, zu verführen und schließlich mit Gewalt nach ihm zu greifen. Aber der Herr war mit Josef. Anders ist es nicht zu erklären, wie Josef in dieser Situation den Lockungen und Aufforderungen dieser Frau entkommen kann. Der Bibelkommentator Matthew Henry, er schreibt: Hier haben wir ein höchst anschauliches Beispiel von Tugend und entschiedener Reinheit in Josef, der durch die Gnade Gottes in die Lage versetzt wurde, dieser Versuchung zu widerstehen und sie zu überwinden. Und alles in allem war sein Entkommen, soweit ich es beurteilen kann, ein ebenso großer Beweis für die göttliche Macht wie die Befreiung der 3 Jünglinge aus dem brennenden Feuerofen. Ja, Josefs Stärke in der Versuchung zur Sünde ist ein Wunder der Bewahrung Gottes. Vergleichbar mit der Macht, mit der Gott die 3 Freunde Daniels im Feuerofen beschützte. Der Herr war mit Josef. Josef widersteht der Versuchung zur Sünde, nicht weil er eine so gute Erziehung genoss oder weil er von Natur aus so eine hohe Moral hat und einfach immer ein ordentlicher Junge war. Nein, der Herr war mit Josef. Und das sehen wir auch in dieser so gefährlichen Situation ganz deutlich. Josef sagt hier ausdrücklich: Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Freunde, Josef erinnert sich hier nicht an etwas, was sein Vater Jakob ihm einst als Kind über Gott gelehrt hatte. Und in dieser Situation fällt es Josef wieder ein, wie er damals als kleines Kind auf seinem Bett saß und sein Vater ihm aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Und er denkt: Ach, es gibt ja einen Gott. Oh nein, Josef hat Gott so klar vor Augen, so fest in seinem Denken, nicht nur an dem Tag des Herrn, sondern auch im Alltag, ja gerade in der Zeit der Versuchung, dass der Gedanke, gegen Gott zu sündigen, in ihm einen Schrecken hervorruft. Inmitten der Zeit der Versuchung. Josef ist gottesfürchtig. Wisst ihr, Gottesfurcht ist so ein biblischer Begriff, der oft missverstanden wird. Es geht nicht darum, vor einem grausamen Gott Angst zu haben, wie vor einem launischen Tyrannen. Sondern Gottesfurcht bedeutet, ich fürchte mich davor, etwas zu tun, was mich von Gott entfernt. Es gibt eine Furcht, da will man, dass jemand möglichst weit weg bleibt. Ja, wer sich vor Schlangen fürchtet, der fürchtet sich, wenn eine Schlange in seine Nähe kommt. Und er sagt, ich will bloß, dass sie fern bleibt. Und natürlich in gewisser Weise ist Gott auch zu fürchten, denn er wird jeden Sünder strafen. Er ist ein zorniger Gott. Aber diejenigen, die mit Gott versöhnt sind, durch den Bund der Gnade, die Gott ihren Vater nennen dürfen, die fürchten, etwas könnte sie aus der Gunst und Nähe Gottes vorziehen. Und das ist die Gottesfurcht, die die Bibel lobt. Ich fürchte mich davor, dass etwas meine Gemeinschaft mit Gott trüben kann. Der Herr war mit Josef. Und in der Stunde der Versuchung fürchtete er mehr, die Nähe und Gemeinschaft mit Gott zu verlieren, als den Zorn einer verschmähten Frau zu erfahren. Mit all den Konsequenzen, die das mit sich zog. Diese Stelle ist eine der deutlichsten und lehrreichsten Stellen über den Kampf gegen die Versuchung zur Sünde. Und wenn der Herr es erlaubt, möchte ich nächsten Sonntag noch einmal besonders darauf eingehen, mit welchen Mitteln Josef kämpft, um nicht dieser Verführung zur Sünde nachzugehen. Ich glaube, es ist es wert, da noch einmal direkt darauf einzugehen. Doch heute begnügen wir uns damit, dass es die Nähe Gottes ist. Vor allem und über allem die Nähe Gottes, die Josef vor der Sünde bewahrt. Alle Mittel und alle Taktiken und alle Prinzipien helfen nicht, wenn nicht Gott segnet, wenn nicht Gott da ist. Die Nähe Gottes ist das Hauptthema dieses Kapitels. Und dennoch können wir viele ganz praktische Hinweise noch im Kampf, für den Kampf gegen die Sünde aus dieser Stelle ziehen. Josef bleibt hier rein. Und er ist sogar bereit, Verleumdung, den Verlust seiner Stellung und Strafe auf sich zu nehmen. Bloß, um nicht gegen den Herrn zu sündigen und Ehebruch zu treiben. Wie ist es mit dir? Ist der Herr mit dir? Kämpfe gegen die Sünde und ihre vielen Versuchungen an. Aber denke niemals, dass du es in deiner eigenen Kraft tun kannst und hinterher zu Gott trittst und sagst, schau, was ich Großes getan habe. Hättest du mir das zugetraut? Oh nein, kämpfe wie Josef mit dem Herrn bei dir. Und sei dir dessen bewusst. David, er singt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Weil er zu meiner Rechten ist. Weil der Herr mit mir ist, kann ich gegen die sündigen Begierden und unreinen Verlockungen bestehen. Aber auch hier ist Josef wie eine kleine Vorschau auf den, der in allem versucht wurde, aber ganz ohne Sünde blieb. Josef war ein Sünder, der selbst die Gnade Jesu nötig hat. Bei allem Guten, was wir lesen von ihm. Aber so wie er in dieser Situation die Sünde überwand, ist er uns ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Teufel hätte ihn nur zu gerne zur Sünde verführt. Doch er blieb vollkommen rein und vollkommen heilig, vollkommen sündlos, wie kein anderer Mensch je zuvor oder nach ihm. Nicht nur, damit der Vater ihn segnet, sondern er gab sein sündloses Leben als Bezahlung und Opfer für meine und deine Sünden. Und wenn du zu dem Herrn gehörst, dann hat Jesus für jede Sünde bezahlt, in der du nicht wie Josef rein geblieben bist, sondern gegen Gott und gegen Menschen gesündigt hat. Die einzige Möglichkeit der Vergebung ist das sündlose Opfer Jesu Christi. Gerade darum ist er zum Knecht geworden, um uns Vergebung und Leben mit Gott zu schenken. Aber gerade auch mit seinem Tod hat er der Sünde die Macht genommen. Und wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wenn der Herr mit uns ist, können wir kämpfen gegen die Unreinheit in unserem Herzen, gegen die Versuchungen zur Sünde, gegen all die Verführungen in dieser Welt. Die Bibel sagt auch, Jesus ist in allem versucht worden. Er kennt die Situation, wo die Sünde uns so leicht umschlingt und nach uns greifen will, wie die Frau Potiphas nach Josef. Er kennt das. Er weiß genau, wie sich das anfühlt. Und genau darum kann er Mitleid mit uns haben. Er kennt unsere Schwachheit. Und wir sollen zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten, ja, um die Gnade der rechtzeitigen Hilfe, wie es in Hebräer heißt. Die Gnade der rechtzeitigen Hilfe. Herr, sei mit mir, stärke mich, damit ich widerstehen kann in der Stunde der Versuchung. Schenke mir Kraft und Erkenntnis und Mut, um in der Gegenwart Gottes gegen die Sünde in meinem Herzen und den Versuchungen dieser Welt anzugehen. Herr, sei mit mir. Stärke mich in der Macht deiner Stärke. Der Herr sei mit dir. Du kannst ankämpfen gegen die Sünde, denn Christus hat triumphiert. Und drittens, der Herr war mit Josef im Leid. Und hier lesen wir die Verse 20 bis 23. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Was muss Josef denn noch alles ertragen? Von den Brüdern gehasst, von Fremden gedemütigt, verleumdet, zu Unrecht verurteilt. 10 Jahre hatte sich Josef mit viel Fleiß und Entbehrung täglich neu aufgerafft, gearbeitet, war ehrlich, aufrichtig, treu, loyal, mehr als alle anderen im Haus. Ausgerechnet er wird für schuldig erklärt. Ausgerechnet er. Ist Gott jetzt doch von ihm gewichen? Ja, so muss es sein, oder? Es lief doch alles so gut, aber jetzt ist wieder alles dahin. Alles vergeblich. Alles umsonst. Kennt ihr solche Situationen? Aber nein. Unser Bibeltext betont noch einmal ganz ausdrücklich, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Und noch einmal, weil der Herr mit ihm war. Wie kann denn Gott mit Josef sein, wenn er im Gefängnis sitzt? Wenn die Situation nur noch viel schlimmer geworden ist. Im Psalm 105, Vers 18, da werden noch zusätzliche Umstände Josefs überliefert. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Nun geht es Josef sogar noch schlechter. Noch schlechter als auf dem Sklavenmarkt. Er ist ohne Schuld verurteilt als Verbrecher und liegt angekettet in einem Gefängnis. Wie kann der Herr mit ihm sein? Mose ergänzt bewusst, der Herr wandte sich ihm in Treue zu. Gott ist nicht nur da, nein, er wendet sich ihm sogar noch besonders zu. Gottes Treue und Liebe sind nicht vorbei. Tatsächlich können wir auch hier den Segen der Nähe Gottes erkennen. Zum einen schützt Gott Josef vor einem noch schlimmeren Ausgang. Viele Kommentatoren weisen darauf hin, ein Sklave, der wegen versuchter Vergewaltigung der Hausherrin angeklagt wird, wurde damals niemals am Leben gelassen. Gefängnisstrafen waren überhaupt eher die Ausnahme. Meistens gab es einen kurzen Prozess. Doch Josef wurde nicht hingerichtet. Wie kann das sein? Er kam in das Gefängnis, wo die Gefangenen des Königs lagen. Also ein Ort für höhere Beamte, über deren Strafe der König noch beurteilen wird. Wieso kommt ein Sklave in ein Gefängnis für die Obersten des Königs? Die beste Auslegung ist, die beste Erklärung dafür ist, dass Potiphar zornig wurde, wie wir gelesen haben. Aber nicht unbedingt über Josef, sondern über die Situation und vielleicht sogar am meisten über seine Frau. Vielleicht konnte er den Charakter Josefs und den Charakter seiner Frau besser einschätzen, als man es denkt. Vermutlich vertraute er Josef mehr als seiner Frau. Aber um seinen Ruf nicht zu schaden, muss er Josef bestrafen. Es wäre eine Schande für das ganze Haus, für sein Ansehen. Doch er bestraft ihn eben nicht mit dem Tod, sondern er legt ihn in das Gefängnis, das zur Leibwache gehörte. Und er war der Oberste der Leibwache. Gott schützte Josef also vor einem noch schlimmeren Ausgang. Außerdem war Gott mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Das weist darauf hin, dass Josef ein gutes Gewissen haben konnte. Der Apostel Petrus, er schreibt ausdrücklich in 1. Petrus 2, Vers 19, vielleicht hatte er auch diese Geschichte sogar vor Augen. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Oh, was für eine Schande, wenn ein Gläubiger wegen grober Sünden bestraft werden muss. Aber es ist Gnade bei Gott, wenn er wegen seines Gewissens vor Gott zu Unrecht leidet und bestraft wird. Und Josef ist hier ein Beispiel dafür. Der Herr füllt sein Herz mit dem Frieden, denn wenn auch die Menschen ihn verurteilen, Gott erklärt ihn für gerecht und stellt sich zu ihm. Und für Josef gäbe es kein größeres Leid, als zu wissen, ich habe all das verdient. Ich habe gegen Gott und gegen Menschen gesündigt. Und das ist meine gerechte Strafe. Aber er kann hier in diesem Gefängnis sitzen, seine Füße angekettet, sein Hals in Eisen gesteckt. Und er kann sagen, aber Gott, du bist bei mir. Ich weiß, ich habe ein gutes Gewissen. Das, was ich getan habe, ich habe es aus Liebe zu dir getan, Herr. Und Gott wendet sich ihm in Treue zu. Der Herr ist mit Josef, darum kann er sein Herz bewahren. Er gerät nicht in Wut oder Frust, Panik oder Bitterkeit. Wie schnell passiert das bei uns? Und was für eine Qual ist es? Nicht nur die äußeren Umstände, sondern die Rebellion unseres eigenen Herzens in den Situationen, in den schweren Umständen. In einem Moment, wo man denken könnte, die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen, da lernt Josef doch darauf zu vertrauen, der Herr ist bei mir. Seine Treue hat nicht aufgehört. Er ist mir nah und das gibt mir Ruhe. Der Herr ist mit Josef, darum konnte Josef seine Gefühle, seine Emotionen, sein Herz bewahren im Herrn. Was für eine Stärke inmitten von Leid. Und der Herr ist mit Josef, darum konnte Josef sogar als Gefangener vorbildlich leben und dienen. Der Aufseher im Gefängnis sieht die Ruhe Josefs, sein Vertrauen, seine Bereitschaft, demütig der Ordnung im Gefängnis zu folgen, zu helfen. Und Gott schenkt Josef dadurch Gunst bei dem Gefängniswärter. Und wir sehen hier diese Parallele, das, was im Haus Potiphas geschah, dass Josef alles übergeben wurde, das findet sogar auch im Gefängnis statt. Josef hat die Kraft, die gleiche Einstellung zur Arbeit und zum Dienst zu bewahren. Im Haus Potiphas, genauso wie im Gefängnis. Und so wie später Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und sie singen in der Nacht, als ihre Füße im Block gesteckt sind. Sie loben Gott. Und in der Nacht kommt ein Erdbeben und das ganze Gefängnis wird aufgebrochen. Und die Ketten reißen. Paulus und Silas, sie bleiben da. Und sie werden ein Zeugnis für den Gefängniswärter, der genau dadurch zum Glauben kommt. Weil es so anders ist. In jedem Abenteuerroman oder in jedem Actionfilm würde der zu Unrecht gefangene Held der Geschichte vermutlich einen Ausbruch planen, oder? Er bekommt ein bisschen Vertrauen von dem Gefängniswärter und zack, ein Aufstand wie Spartakus und er kommt in Freiheit und alle jubeln ihm zu. Doch Josef wird zum Assistenten des Aufsehers im Gefängnis. Er dient selbst im Gefängnis, treu, demütig und selbstlos. Und wartet geduldig auf den Herrn. Warum? Weil er gelernt hat, wenn der Herr mit mir ist, dann muss ich nicht auf meine eigenen Pläne oder auf meine eigene Kraft vertrauen. Wenn der Herr mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Der Herr ist mächtig und weise. Was er tut, das ist gut und führt zum Guten. Herr, nimm meine Hände und führe mich. Ob durch das dunkle Tal oder über saftige Weide, der Herr, mein Hirte, führet mich. Und er führt mich wohl. Ist dieser Herr mit dir? Wie oft hast du schon gerufen, warum, Herr? Warum habe ich das verdient? Wieso geschieht mir das? Und ich weiß, Gott gibt manchmal keine sofortige Erklärung. Aber das Vorbild Josef lehrt uns, etwas anderes zu fragen, als bloß warum. Das Vorbild von Josef lehrt uns zu sagen, Herr, ich verstehe nicht, warum ich hier gelandet bin. Aber ich weiß, du bist bei mir. Wie kann ich dich verherrlichen inmitten dieser Not? Wie kann ich dir dienen inmitten dieses Leides? Wie kann ich dir besser vertrauen, wenn ich keinen Ausweg sehe? Lenke mein Herz darauf, zu vertrauen, dass du einen Weg hast. Mache mein Herz ruhig. Deine Gnade und Nähe genügen mir. Der Apostel Paulus hat genau das gelernt. Er hat so viele Nöte und so viele Gefahren erlebt und sogar gebetet um Befreiung vor seinen Schmerzen und er hat keine Erklärung für seine Sorgen bekommen. Außer das. Meine Gnade genügt dir. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und darum schreibt er dann in Philipper 4, Vers 11 und folgend. Denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus weiß, was es heißt, der Herr ist mit mir. Nein, nicht nur im Überfluss und mit vollem Magen. Gerade in den Zeiten des Mangels und des Hungers hat er gelernt, der Herr ist mit mir. Und ich kann diese Situationen aushalten, denn da ist einer mit mir, der mich stärkt. Jesus ist bei ihm. Und gerade in Zeiten der Not, des Leidens, der Schmerzen, der Demütigung, der Erniedrigung hat Paulus Jesu Nähe und Beistand deutlicher und tiefer erfahren als je zuvor. Thomas Brooks schreibt, die Wellen hoben Noahs Arche nur näher zum Himmel. Und je höher die Wasser stiegen, desto näher wurde die Arche zum Himmel gehoben. Bedrängnisse erheben die Seele zu reicheren, klareren und volleren Freuden von Gott. Warum ist das so? Weil Jesus der Mann der Schmerzen ist, mit Leiden vertraut. Er war der eine Mensch, Ja, der einzige Mensch, der wirklich vollkommen unschuldig und sündlos und zu Unrecht angeklagt und verurteilt wurde. Jesus erlitt nicht nur das falsche Gericht der Menschen, sondern vor allem das heilige Gericht Gottes, stellvertretend für die Sünde, die wir begangen haben. Jesus litt am Kreuz die Strafe, die wir Sünder verdient haben. Und seitdem er rief, es ist vollbracht, und der Vorhang im Tempel von oben nach unten mitten in zwei riss, darf jeder wissen, der an Jesus glaubt und ihm vertraut, der Herr ist mit dir. Jesus ist der Immanuel, Gott mit uns. Jesus hat alles erfüllt, er hat alles vollbracht durch seinen Dienst im Leben und seinen Tod am Kreuz, um seine Auserwählten in Ewigkeit zu versöhnen. Und wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, der empfängt die höchste Gnade und den größten Segen. Der Herr ist mit dir. Wenn der Herr mit dir ist, dann kannst du leben und arbeiten und dienen zur Ehre Gottes in dieser Welt. Wenn der Herr mit dir ist, dann kannst du in Kraft gegen die Versuchungen der Sünde ankämpfen und musst kein Sklave der Versuchungen und Verlockungen sein. Und wenn der Herr mit dir ist, kannst du zur Ehre des Herrn Unrecht leiden und Not erfahren und dennoch durch die Gemeinschaft mit Gott Frieden und Hoffnung bewahren. Der Herr sei mit dir. Der Herr sei mit dir. Ja, durch den Glauben an Jesus Christus ist der Herr mit dir. Oh, werde dir dessen bewusst und wachse im Glauben darin. Amen.